geht's, Folge 54. Herzlich willkommen zu HSV,
meine Frau!
Wow, ihr klingt ja richtig euphorisch, Jungs. Moin Kai.
Moin moin.
Frisch verheiratet.
Dankeschön, ja.
Herzlichen Glückwunsch. Gato.
Moin moin.
Frisch erkältet.
Wir haben ja beim HSV beim 05 auch noch einen kleinen Schnupfen geholt, ne?
Schlechter geht's nicht.
Scheiße.
Ich bin Stübi, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und wir freuen uns, dass ihr jetzt mit einsteigt in die Analyse. Gibt richtig viel zu besprechen. Auch unsere WhatsApp-Gruppe hat geblinkt und gepiept wie sonst was. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wollen wir erstmal ganz kurz von vorne aufrollen. Bernhard Peters ist ein Thema, was jetzt noch vor dem 05 liegt. Können wir einmal ganz kurz drüber sprechen. Ehemaliger Jugendkoordinator, wobei das wahrscheinlich die falsche Bezeichnung ist. Oder war Jugendkoordinator, ne? Oder ja, Nachwuchskoordinator, wie auch immer. Ist jetzt im Prinzip freigestellt worden. Schade.
Ich bin auch ein riesen Peters-Fan. Von daher finde ich es sehr schade, wie genau jetzt die detaillierten Einblicke sind, finde ich, also es ist schwer zu sagen. Für mich ist einfach nur Fakt. Unter Peters ist die Jugendarbeit super aufgeblüht, hat einen riesen Job gemacht. Viele Talente sind in die erste Mannschaft gegangen, die uns jetzt auch ein Stück weit den Arsch retten. Und ihn jetzt...
Der HSV ist im nationalen Bereich wieder eine Nummer,
ja, sagen wir mal so. Ja, genau. Ne? Und jetzt freizustellen, ohne, ich sage jetzt mal, Grund ein Stück weit für mich auf jeden Fall, aber es ist jetzt kein sportlicher Misserfolg da. Irgendwie im Gegenteil, der Pfeil zeigt weiter bergauf. Ist für mich dann vielleicht so ein persönliches Ding gemutmaßt von Hoffmann, der vielleicht mit dem nicht so kann. Oder Becker war ja auch mal irgendwie...
Es gab ja die Situation, dass er jetzt vor der Saison so ein bisschen selbst... sich in Position gebracht hat für den Job von Becker, wurde abgelehnt und damit war er dann nicht mehr zu halten. Das ist im Prinzip so die Geschichte, aber komisch, dass man dann nicht in der Lage ist, unter Männern das irgendwie so zu regeln, dass man kompetente Leute im Verein hält.
Ja, aber wisst ihr noch, ich habe ihn ja damals auch persönlich hier im Podcast gekitzelt und gefragt, sag mal, es kann ja nicht dein Anspruch sein, immer nur die Nachwuchsmannschaften so erfolgreich zu führen, sondern irgendwann muss es doch auch mal das Ziel sein, mit den Profis zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das war immer, er hat es damals noch belächelt, aber innerlich war mir klar, dass das der Anspruch ist.
Der Anstoß vielleicht hier im Podcast, ne?
Ja, total, aber er hat...
Danke, Kai, danke für die Kacke.
Versucht sich nach vielen Jahren halt da auch zu positionieren und weiter zu wachsen in einem Job. Und er hat halt gemerkt, dass er beim HSV da hat es mal probiert, hat gekämpft für einen Posten im Vorstand sozusagen und hat den nicht bekommen und wusste dann, dass da war dann sehr unzufrieden. Und Hoffmann war ja auch schon, wusste man, schon lange nicht sein Fan. Peters gehört aber zur absoluten Top-Riege, was die Fachkompetenz angeht. Und ich erinnere mich noch, Urs Siegenthaler haben wir nicht bekommen, Matthias Sammer haben wir nicht bekommen. Ja. Klinsmann wollte ihn als Bundestrainer. Da hatten wir mal einen, der das aufgebaut hat. Und
was
nicht
wir
nur,
schon für Leute hier fest verpflichtet hatten. Thomas Tuchel,
genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Bernhard Peters geht ja auch so ein Stück weit Konzept, weil ich meine, wie viele wichtige Hamburger Familien, wie zum Beispiel die Ottos, haben sich hinter ihn gestellt und zusammen mit ihm da gesagt, ja, das scheint alles schlüssig zu sein und wir bauen da ein Nachwuchskonzept auf und dann hat man die Erfolge gesehen. Ich bin der Meinung, dass Bernhard auch einen Platz bei einem Verein, ich denke mal Leipzig, finden wird, wenn nicht sogar Bayern München.
Glaubst du, dass, wenn du jetzt zum Beispiel die Ottos ansprichst, du bist ja auch in finanziellen Dingen so involviert, dass auch einige beim HSV involvierte regelmäßig Schweißausbrüche kriegen, wenn sie den Podcast hören. Glaubst du, dass auch der ein oder andere Geldgeber sich zurückzieht nach der Geschichte?
Ja, also bei Otto kann ich das jetzt ausschließen. Der steht für langfristige Planung, der steht zu seinem Wort. Der unterstützt das ja vom Herzen jetzt auch nicht nur durch die Personalie Peters. Aber das bringt natürlich viel mehr Spaß, wenn du ein Projekt unterstützt, was dann auch schnell Früchte trägt. Und das war unter Peters gegeben. Er wird natürlich jetzt, der ganze Campus, die ganze Nachwuchsarbeit wird weiter unterstützt werden. Wir haben ein tolles Einzugsgebiet und ich denke mal, dass Hoffmann auch Plan B noch in der Tasche hat.
Jetzt sprichst du ihn an. Hoffmann ist jetzt Vorstandsvorsitzender. Das können wir auch eigentlich mit wenigen Sätzen abhaken. Irgendwie war es klar, dass es darauf hinausläuft, aber du hebst schon den Finger.
Ja. Und zwar, man muss sagen, cleverer Schachzug, zeitlich gewählt. Also nach 5-7 Tabellenspitze, Friede, Freude, Eierkuchen im Verein. Da kannst du halt mal so einen Peters absägen und dich selber zum Vorstandsvorsitzenden wählen. Also das ist auf jeden Fall einfacher, als wenn du irgendwie im Abstiegskampf bist und gerade mal wieder ein paar Spiele verloren hast.
Wählen lassen, ne? Also ganz so funktioniert es ja nicht.
Genau.
Eine gewisse Demokratie gibt's ja schon.
Klar, aber trotzdem auch das mit Peters. Ich glaube schon, dass der Zeitpunkt ein bisschen bewusst gewählt war.
Ja, und ich glaube, dass umso beschissener die Woche ja für Titz war, der jetzt nochmal mit der Bildkampagne gegen sich und so weiter, da geht jetzt einer seiner größten Fürsprecher und jetzt steht er alleine vor diesem großen Löwen Hoffmann und weiß, dass eigentlich, wenn Hoffmann was gegen ihn hat, seine Tage gezählt sind und ist jetzt gezwungen, den sportlichen Erfolg
zu holen. Immer mit der Ruhe, Jungs, immer mit der Ruhe. Der letzte Podcast war ja noch vor dem Dresden-Spiel mit Hempeter, der gesagt hat, Dresden muss man abfiedeln, wenn man irgendwie was reißen will, und ist zwar nicht ganz so gekommen, aber am Ende gab es 3 Punkte. Da kann man schon mal sagen, super, auswärts in Dresden werden auch nicht viele Top-Teams gewinnen, bin ich mir sicher. Da werden auch Köln, Bochum, Union, wie sie alle heißen, noch ordentlich strugglen. Und ja, dann kam Regensburg, ne? Wir wollen über das frische Material, über die frischen News reden. Und bevor wir dann jetzt auf Titz' Situation zu sprechen kommen, ja, wo soll man da anfangen? Also wir saßen im Stadion und hatten mit den schlimmsten Stadiontag jemals, oder? Ich meine, also sowas, gab es das überhaupt schon mal, dass der HSV 0-5 verliert? Ich weiß gar nicht, das ist historisch irgendwie? Vielleicht
vor allen Dingen, es ging ja schon mal los, so ein Sonntagmittag-Ding, ne? Verregnet, kommst du leicht verkatert an vom Wochenende, denkst du, gut, jetzt gucke ich mir so ein solides 2-0 an, ne? Wettest nochmal irgendwie gefühlt ein halbes Vermögen drauf und dann kommst dann irgendwie so ein 0-1 so mit Pollersbeck irgendwie, denkst du, gut.
So, fangen wir schon mal an. So, Pollersbeck, irgendwie so ein Tor, was sich angekündigt hat, wo auch jeder drauf gewartet hat. Auch Titz hat ja schon regelmäßig in Interviews gesagt, ja, die Spielweise ist riskant, aber bisher gab es auch noch keine Situation, wo wir ein Tor wegen der mutigen Spielweise von Pollersbeck gefangen haben. Jetzt war es soweit.
Ist scheiße, muss man abhaken,
hängt
kann aber
auch
passieren.
Eigentlich, hängt auch nicht mit der Spielweise zusammen, sondern es war eine dumme Aktion auch, ne?
Korrekt.
Genau, aber da muss man sagen, es ist halt doppelt und dreifach bitter. Also doppelt bitter, weil wenn er einen Fehler macht und du das Spiel 3-1 gewinnst, dann ist es alles egal, dann gehört es dazu. Jetzt ist es so nach so einem 0-5, das muss er jetzt vielleicht erstmal lassen oder so. Dann das zweite ist, warum kickt er den Ball nicht raus? Ja, weil angesagt wurde, dass er da auch mutig sein soll. Soll er jetzt immer noch so mutig sein?
Ins Dribbling soll er doch bitte nicht gehen, ne?
Ins Dribbling soll er nicht gehen, genau, aber... Ja.
Da fängt es aber auch schon an mit einem Spieler, den wir heute leider auch mal wieder aufs Korn nehmen müssen. Sakai spielt ihn da auch sehr riskant an, mit einem auch nicht ganz sauberen Ball. Gegentore 2 und 3 gehen aus meiner Sicht zu 80% auf ihn. Aber auch schon beim ersten ist es grenzwertig. Gut, aber Pollersbeck, vielleicht ist es so ein bisschen Glück sogar für ihn, dass das Spiel am Ende 0-5 ausgeht und das ist nicht das entscheidende 0-1 in der 89.
Kann man auch so sehen,
das wäre die Diskussion eine andere, ne? Gut, aber dann nahm das Ganze seinen Lauf. Der HSV irgendwie mit wütenden Angriffen, aber planlos. Und dann steht es 0-3 zur Halbzeit. Und was ist denn dann bitte jetzt das große Grundproblem des HSV? Warum haben wir so viele hundertprozentige Chancen gegen uns? Das hat sich ja jetzt die ganze Saison schon so durchgezogen. Aaron Hunt hat es nach dem Spiel gesagt. Irgendwie hat sich die Niederlage angedeutet. Was läuft falsch im Titz-System? Das ist die Kernfrage heute.
Ich denke, es ist die Defensive ist, wenn wir jetzt nur von Defensive ausgehen, ist offensichtlich nicht stabil genug. Da geht es los mit den Einzelspielern. Ein Sakai, für mich nicht tragbar und eigentlich mit schlechtester Spieler, gar nicht in der Summe seiner Entscheidung, sondern die Paar beim 0-2, beim 0-3 hat er einfach schlechtes Stellungsspiel, sich schlecht verhalten, und das zieht sich leider wie ein roter Faden durch die letzten Jahre auch. Also da individuelle Fehler, dann Lacroix auch einfach echt nicht gut. Und
ganz bittere Statistik gibt's da.
Ja, wenn er auf dem Platz war, er hat 7 Gegentore.
Von insgesamt 10.
Von insgesamt 10 quasi sind passiert, wenn er auf dem Platz war. Und also das sind schon mal so individuelle Fehler, wo ich sagen würde, das stimmt schon mal einfach insgesamt nicht.
Aber Kai, kann man das unabhängig von Personen noch analysieren, dass man zum Beispiel vielleicht mal das System hinterfragt? Weil hinten... Warum spielen sie es überhaupt mit dem Torwart? Ne? Um das Spiel ja breit zu machen und im Zweifel die beiden Außen- oder die Innenverteidiger möglichst weit nach außen zu ziehen, die dann wiederum leichtere Schnittstellenpässe zwischen die Linien beziehungsweise auf Matti Steinmann spielen können, der auch 2 Bälle verliert dann. Ne?
Ja,
wird ruhig angespielt, er hat Zeit, aber lässt sich viel zu viel Zeit und verliert 2-mal dann den Ball, ist damit auch verunsichert und dann ist natürlich auch immer riskant, ihn anzuspielen. Also ist das System irgendwie... Scheiße, warum kommen wir nicht vom letzten Drittel ins zweite Drittel.
Naja, das ist ja eine offensive Frage jetzt, ne? Also.
Naja, aber es ist, nee, finde ich überhaupt nicht.
Also ich finde defensiv ist es viel individuelle Fehler einfach. Und wir lassen natürlich immer viele Chancen zu. Und das erste Mal wurden sie jetzt genutzt vom Gegner, deswegen verlieren wir.
Ja, aber warum lassen wir sie zu? Wir haben ja hinten den Ball, immer dieses kontrollierte Spiel bei Pollersbeck, das sieht irgendwie auch ganz frisch aus, aber es kommt ja kein Ball ins Mittelfeld, wo man dann mit dem Blick zum Tor auch mal was kreieren kann.
Genau, also ich würde sagen, es gibt da taktisch gesehen drei Punkte. Punkt eins ist, wenn du im dritten Viertel sozusagen den Ball immer rotieren lässt, dann ist der Ball vom dritten Viertel sozusagen in der gegnerischen Hälfte super schnell in der eigenen Hälfte und der Konter läuft super schnell. Das heißt, dir fehlen 2 Sekunden mehr, als wenn du den Ball noch schneller und zügiger immer versuchen würdest, den Angriff abzuschließen und im vierten Viertel zu haben. Dann hat der Gegner einen längeren Weg und du hast diese entscheidenden Sekunden mehr Zeit hinten einzurücken. So, das ist schon mal der erste Fehler, dass der HSV zu sehr und zu lange in diesem dritten Viertel sich immer diesen Ball hin und her rollen lässt und von links nach rechts spielen lässt. Dann ist der Gegner natürlich mittlerweile zu 100% auf den HSV eingestellt. Also jeder, der gegen HSV spielt, weiß wirklich zu 100%, was genau kommt. Mhm. Da ist nichts, kein Überraschungsmoment. Du kannst es perfekt trainieren. Es gibt keinen Plan B. Es ist immer die gleiche Leier. Und dann hast du ganz hinten den Nachteil. Ich will am Ende darauf hinaus, dass die Kontersicherung einfach im Moment nicht stimmt. Obwohl du eigentlich 2 gute Sechser mit Mangala und Steinmann immer drauf hast.
Das liegt aber daran, dass die Bälle verloren gehen.
Und wenn die Bälle verloren gehen, hatte ich ja gerade gesagt, hast du mit Pollersbeck hinten quasi den zentralen Spieler und alles ist extrem weit nach außen gerückt. So. Und du brauchst in der Kontersituation mit schon nicht perfekten Sechsern und auch nicht schnell Sechsern, die schnell genug in der Rückwärtsbewegung sind, sowohl von der Laufarbeit als auch von der Kopfumschaltarbeit, brauchst du dann zu lang, um das Zentrum immer zu schließen. Und machst es selbst Zweitligateams extrem einfach, Tore zu erzielen. Und das war auch nicht nur in diesem Spiel so. Auch Dresden hatte genug Chancen. Gegen Kiel ist es schon mal schief gegangen. Es ist eigentlich bisher in jedem Spiel schief gegangen.
Einen haben wir 2 gemacht, muss genau, auch mehr machen.
Dass uns Pollersbeck oder so, oder die, entweder hat uns Pollersbeck gerettet oder die anderen Mannschaften waren zu schlecht. Aber in der ersten Liga hättest du schon öfter 0-3 kassiert.
Ja. Warum hat es denn unter Titz in der ersten Liga funktioniert? Weil es da noch der Überraschungseffekt war? Oder weil er hatte die letzten 7 Spiele einen super Punkteschnitt gehabt?
Ja, ich glaube, also ganz einfach. Warum hat es in der ersten Liga funktioniert? Weil die Mannschaften dort selber viel mehr mitgespielt haben und man gar nicht diesen großen Ballbesitz hatte. Da kam man gar nicht dazu, im dritten Viertel da so zu rotieren.
Und der HSV spielt ja auch, ich habe auch echt lange drüber nachgedacht, der HSV hat ja auswärts gute Ergebnisse erzielt.
Ja. Ja,
und klar, Dresden, das ist dann so ein 50-50-Spiel. Ich finde, da wäre ein Unentschieden auch okay gewesen. Was du aber auch, stell mal vor, so im DFB-Pokal trifft Dortmund in Dresden auf Dresden. Das ist auch kein sicherer Sieg für Dortmund. Das ist schon ein schwieriges Auswärtsspiel.
Klar.
So, und die anderen Auswärtsspiele wurden souverän gewonnen. In Sandhausen, wo die Heimmannschaft sich eben nicht so ganz aggressiv zurückziehen kann. Also nicht nur am 16er stehen kann.
Genau, aber das ist das, was mich so extrem aufregt an diesem Wochenende. Ey, du musst doch als Mannschaft, ich kann das Wort gar nicht hören, da steht's da 0-1, da musst du doch im Kopf genug bodenständig genug sein und sagen, scheiße, es steht 0-1, lass uns erstmal die nächsten 10 Minuten wieder sicher stehen, lass uns mal zusammenreißen, lass uns jetzt mal richtig in die Zweikämpfe kommen, lass uns jetzt mal wie gestandene Männer gegenhalten und nicht sagen, ach komm, weiter geht's, Ball wieder rotieren lassen, 0-2, ach komm, Ball weiter geht's, wieder rotieren lassen, da verlierst du sogar noch, beim 0-3 verlierst du noch durch Daddelein hinten den Ball und spätestens da merke ich, dass in diesem Team die Gehirnzellen wohl nicht ganz an sind, weil du nach 0-1, nach 0-2 müssen die Alarmsirenen schon hochgehen und sagen, scheiße, es wird heute eine verdammt enge Kiste, so wie du es gerade angesprochen hast, so wie man auswärts davon ausgeht, scheiße, heute kommt es auf die Kleinigkeiten an, heute muss man im entscheidenden Moment da sein, bloß keine Fehler machen und so weiter. Und dieses Bewusstsein ist wie weggeflogen in so einem Heimspiel. Und das gegen Gringsburg, also das ist für mich Arroganz und das nervt mich. Und das ist auch keine Mannschaft, da sind auch keine Typen. Da fehlt mir einfach so, und da nimmt auch keiner Einfluss von draußen. Da sehe ich auch keine Handschrift von Titz in so einem Spiel. Das geht mir...
Na, die sieht man schon, finde ich.
Ja, die folgen, aber Titz wird ja wohl auch irgendwas zur Defensive sagen. Oder wird ja auch wohl irgendwas zur Aufmerksamkeit sagen. Der sagt ja nicht nur, stellt euch nach außen und spielt nach Plan A.
Ja, aber ich finde, da muss man ganz klar sagen, wenn wir werden jetzt ja nicht an die Wand gespielt, ne? Die Chancen, die Gegner haben, resultieren ja eigentlich immer nur aus unseren Fehlern.
Klar.
Und das sind ja dann letztendlich alles individuelle Fehler. Sakai rückt nicht richtig raus, Steinmann verliert den Ball, Pollersbeck verliert den Ball. Und dieses Mal wurden die Fehler halt bestraft. Und da finde ich, ist es natürlich super schwierig zu trainieren. Also wenn keiner individuelle Fehler machen würde, was natürlich super schwer ist, dann würden die ganzen Chancen nicht, würden ja nicht zustande kommen. Und das ist halt, finde ich, so genau der Punkt. Entweder sagt man, okay, irgendwie, ich denke jetzt, meine Spieler machen weiter individuelle Fehler, also versuche ich den Ball eher nach vorne zu schießen und dann passieren die Fehler am gegnerischen 16er, sodass man mehr Zeit hat, zurückzurücken, oder vertraut man weiter auf das System, quasi Fußball zu spielen, mit dem Risiko, wenn mal ein Steinmann einen Fehler macht, sind halt nur noch 3-4 Leute hinterm Ball. Und das sind halt so zwei Paar Schuhe, finde ich, wenn man den Ball hat und Chancen kreieren möchte oder wenn man den Ball quasi nicht hat. Wir werden nicht an die Wand gespielt.
Ich finde, das klar ist das Problem, die Defensive ist ja nicht von der Hand zu weisen, wenn du so viele Gegentore kriegst. Aber die Ursache liegt eigentlich darin, dass wir aus den vielversprechenden Situationen, die es ja auch gibt, auch zu wenig machen. Ein Ito ist wirklich häufig durch, kriegt auch oft das 1 gegen 1, was ja auch provoziert werden soll, dribbelt sich dann auch durch, aber die Hereingaben sind aber auch absolut total beschissen.
Das, wann trainiert man das eigentlich? Das ist immer jeweils ein Tor. Das sind die Sachen, das, ich weiß gar nicht, was noch wichtiger ist, als diesen Pass, wenn er den einen ausgespielt hat, dass er den mal an Mann bringt, in Abstimmung mit Lasogga oder mit Arp, die dann einfach nur
dann
vor ihren, genau, vor ihren Gegenspieler, ja, die treten ihn weg, steigen ihn auf den Fuß, richtig, treten ihn weg, dann bleibt er stehen und dann kommen sie davor und schießen dran. Was gibt es denn bitte Wichtigeres?
Das ist ein sicheres Tor. Wenn du dann das Tor machst, dann läuft das Spiel ja auch ganz anders, weil ich bin schon davon überzeugt, jetzt das System ändern oder die Spielweise ändern. Ja. Wir wollten das ja auch. Wir haben ja auch voll Bock gehabt auf diesen Titz-Fußball, Ballbesitz. Und manchmal siehst du es ja auch in Passagen, dann wird dann Touch, Touch, Touch durch die Mitte gespielt, so wie man richtig Bock drauf hat. Nur sie kriegen es halt nicht hin, sich selbst zu belohnen, Selbstvertrauen zu tanken. Und dann hast du natürlich permanent den Zitterfuß, weil du weißt, ein Ballverlust und gefühlt kriegen wir direkt das Gegentor.
Naja, also in den ersten Spielen haben wir es immer hinbekommen. Und da haben wir immer das entscheidende Tor, das 1-0 geschossen. Und dann läuft so ein Spiel halt auch ganz anders.
Ja.
Wir hätten ja da auch schon die 0-1, 0-2 fressen können, aber haben wir ja nicht gemacht. Und jetzt ist es halt mal so passiert. Und das muss man dann halt auch so hinnehmen. Ich finde es gut, muss ich sagen, dass wir ein System haben. Und ich finde auch, er hat auch super schnell reagiert. Also er hat ja auch taktisch schnell umgestellt, personell auch extrem schnell umgestellt.
Steinmann gleich raus, glaube ich, nach 30 Minuten,
knapp
30
Minuten. Und ich finde schon, dass da von außen sehr viel Einfluss kommt, dass auf dem Spielfeld auch sehr viel Struktur ist. Und das Problem, was wir haben, finde ich, dass wir durch die Bank relativ wenig Chancen uns erspielen, dafür, dass wir aufsteigen wollen. Die wenigen Chancen, die wir bisher gehabt haben, die haben wir halt immer gemacht und deswegen sind wir auch da oben. Und gepaart mit dem haben wir halt verhältnismäßig viele individuelle Fehler im Aufbau oder halt auch in der Verteidigung und die wurden das erstmal jetzt bestraft. Aber das wird wahrscheinlich immer so sein, wenn man das System spielt, da muss man mal sehen, dass man vorne halt nicht nur 3, 4, 5 Chancen rausspielt, sondern halt 20 oder sowas. Und dann kannst du auch so spielen.
Nun merke ich aber, wir fordern irgendwie, dass im dritten Viertel der Pass schneller ins vierte Viertel kommt. Wir wollen, dass eine Kontersicherung schneller gespielt wird. Wir wollen, dass wir hinten aufmerksamer sind und die individuellen Fehler abstellen. So, das ist ja alles in Ordnung. Jetzt frage ich mich aber, warum rotiert man dann zur Hölle 5 Spieler raus? Also, ja, dass dann die Mannschaft nicht so krass funktioniert, wenn man die Mannschaft, wenn man eine halbe neue Mannschaft aufs Spielfeld wirft, das ist mir dann allerdings schon wieder ein Rätsel. Ist das dann so, selbst wenn der Trainer eine super Idee hatte, sich mit diesen 11 Mann perfekt auf den Gegner einzustellen, dann ist diese Idee schiefgegangen.
Naja, also ich meine, wer war in der Verteidigung? Santos ist immer da, Sakai ist immer da, von Drongelin ist immer da, Lacroix war jetzt so mal da, mal nicht da.
Also 2 von 4 streichen wir davon, ne? Lacroix und Sakai. Warum kann man...
Ja, aber die waren jetzt immer da. Es geht ja nur ums Eingespielte. Und dann Lacroix oder Bates, also beide sind vom Ding her nicht wirklich eingespielt so. Und dann als Sechser, Steinmann ist auch super eingespielt. Mangala ist auch super eingespielt. Also da war jetzt nicht, dass man sagt, irgendwie man hat jetzt hier irgendwie mal völlig wild Wagnermann oder Ambrosius oder irgendwie sowas reingeworfen.
Hand natürlich da in der Sturmspitze. Ich finde, dieses Experiment können wir jetzt mal ad acta legen. Das nervt zum Beispiel. Du brauchst Hand als Anspielstation für die Innenverteidiger, dass sie auch mal einen nicht perfekten Pass in den richtigen Fuß irgendwie verwertet sehen. Du brauchst Hunter als Ballabnehmer mit vielen Ballkontakten, um wieder Sicherheit zu kriegen. Und da vorne in der Sturmspitze, das geht auf den Sack.
Und sag mal ganz kurz was zum Elfmeter. Nur so,
das ist so eine Frechheit.
Was war das denn?
Scheiße. Ich bin auch sicher, dass dann noch was gegangen wäre übrigens. Ne? Wenn wirklich dieser Bann mal gebrochen wäre, dann wäre noch was möglich gewesen. Aber ich habe es genau von hinten gesehen, weil ich mir da eine Currywurst geholt habe und gesehen, wie erbärmlich der geschossen war. Das ist doch also erstmal geschoben als Linksfuß.
Ich glaube, so kurz vorm Anlauf irgendwie so abgebrochen oder so.
Und dann sagt er danach im Interview, ich wollte ihn verladen und das hat nicht geklappt. Also jetzt bin ich sprachlos, muss ich sagen. Was kann man dazu sagen? Das ist einfach gar nichts. Und ich hatte ja auch gedacht, dass Holtby schießt, weil er im DFB-Pokal in Hans Abwesenheit auch souverän getroffen hat. Zuletzt hat Lasogga verschossen. Dann soll doch Holtby das bitte weitermachen. Aber gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Ursache der Niederlage. Aber schwierig, positive Erscheinungen zu finden. Trotzdem, eine gibt's, oder eigentlich gibt's doch zwei. Wir haben ja mit Santos und Mangala zwei der fünf besten Spieler der zweiten Liga in unseren Reihen.
Ja, und wann kann es noch werden?
Und wollte ich noch eigentlich noch erwähnen, genau. Eigentlich haben wir drei von fünf der besten Spieler in der zweiten Liga.
Ja, Aaron Hunt, kannst du auch was dazu zählen?
Nee, also, tut mir leid.
Ich finde ihn, er hat ein bisschen schwach jetzt gespielt, aber vom Ding her ist er derbe gut.
Das sind aber ganz neue Töne jetzt von dir.
Ja, ich
für die zweite Liga oder was?
Ja, für die zweite Liga natürlich. Ja. Die erste Liga.
Aber es ist ja eigentlich ein ganz guter Übergang. Meinst du denn, er performt jetzt in den nächsten 7 Tagen, wo er wirklich die Chance hat, zu zeigen, dass er, also wer, in meinen Augen sind die 5 besten Spieler die in den nächsten 7 Tagen auch wirklich zeigen, dass sie die 5 besten Spieler sind. Ich brauche jetzt keinen Hand, der dann ein Spiel macht, wo er 3 Tore macht, sondern ich brauche einen Hand, der jetzt konstant die nächsten Spiele zeigt.
Ich finde, ein Captain, der wegen Leistungsgründen ausgewechselt wird, ist ganz schwierig zu respektieren. Ja, und dann nimmt er sich so lustlos die Kapitänsbinde ab, gibt sie so, glaube ich, in der Situation, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, er hat sie Ito gegeben oder irgendwie so völlig lustlos, so gar nicht drum gekümmert, der rennt zu Sakai und es war so eine Szene, wo ich gedacht habe, irgendwie stimmt es auch nicht.
Ja, was meint ihr denn jetzt zu den nächsten Spielen? Also, jetzt
also
kommen
Donnerstag
zwei extrem
auswärts
wichtige Spiele.
In Fürth halte ich für schon wieder derbe schwierig. Ja. Heißt es noch Playmobil Arena, das Ding da? Ich weiß es nicht. Nee, das doch, wahrscheinlich schon. Aber ist auch egal. Irgendwie ein gefühlter
0-0, 1-0.
Gefühlter potenzieller Erstligist immer noch, Greuther Fürth. Wird ähnlich wie in Dresden sein, glaube ich.
Wer meint, spielt vorne?
Das ist die Frage, was jetzt für Konsequenzen gezogen werden. Ne? Ich glaube, dass er mit Wang was probieren wird. Und was ist eigentlich mit Arp?
Grippe. Richtig.
Schon wieder?
Richtig ernüchternd.
Mein Gott.
Also zumindest gestern.
Gebt dem Mann mal Ingwer-Shots. Das ist doch wirklich, das zieht sich ja alle 3-4 Monate.
Ja.
Gut, also dann können wir wieder nicht mit Arp spielen. Ito will ich auch jetzt erstmal nicht sehen.
Ito, es ist so Ito ist vielleicht das größte Phänomen. Spielt mega geil 1-2 Leute aus, alleine.
Immer.
Und trifft dann aber 9 von 10 Mal die falsche Entscheidung und 9 von 10 Mal ist der Ball halt nicht beim Mitspieler und effektiv läufst du dann eigentlich auch 9 von 10 Mal an Konter. Aber es sieht immer super geil aus und wenn du dann denkst, ey, wenn du den Pass irgendwie nur 5 Meter weiter nach links spielst, dann wäre es die geilste Aktion aller Zeiten, aber er spielt ihn halt zu weit nach rechts und das ist halt so ein Unterschied auch zwischen
ist auch nicht zielstrebig.
Regionalliga und Champions League.
Ja, absolut.
Hat alles drauf.
Gut, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich würde jetzt Holtby ist ein Mann, den ich da sehen will. Ja. Holtby, ich würde quasi vorne mit Lasogga spielen, dann diese Dreierreihe mit Wang, Hunt und Holtby. Dann würde ich Mangala hinstellen vor die Viererkette und wie die aussieht, ist mir eigentlich fast egal. Weil wenn die vorne einigermaßen funktionieren, dann haben wir schon auch eine Viererkette, die da performen wird. Natürlich musst du Sakai aufstellen. Ich sehe nicht, also einen Wagnumann würde ich jetzt auch nicht da sehen wollen. Nützt ja nichts.
Ja, aber nee, er nervt mich. Er hat mich im Stadion so krass genervt.
Aber was willst du machen?
Er
muss besser werden. Er soll trainieren.
Ja, aber das macht er schon ein Leben lang. Da würde ich lieber Mangala hinten rechts hinstellen. Das kann er auch schon irgendwie noch.
Ah, das ist interessant.
Und dann kannst du irgendwie da kannst du auch Viererkette.
Ja.
Und dann kann meinetwegen Janjicic das spielen oder sowas auf der 6.
Janjicic auch scheiße.
Ja, aber Steinmann verliert zu viele Bälle und dann kannst du lieber dann Janjicic das spielen lassen. Und dann Hauptsache, du machst erstmal keine krassen individuellen Fehler. Und wenn Sakai raus ist und Steinmann raus ist, dann hast du erstmal schon mal.
Steinmann muss man jetzt auch mal in Schutz nehmen, hat ja auch viele gute Spiele gemacht. Das ist auch mal okay, wenn der jetzt in Manndeckung genommen wird und dann jetzt 2 Bälle verliert, früh ausgewechselt wurde, muss man ihm jetzt auch mal zugestehen, aber ist eigentlich ein Spieler, der geil ist. Der das Spiel verstanden hat.
Ja, das.
Und aber in der zweiten Liga auch wichtig sein kann. Aber er hat jetzt nicht abgeliefert und ich finde, kann er mal eine Denkpause kriegen. Aber so, also diese Variante mit vielleicht ein Innenverteidiger, so wie damals Löw das auch mit Höwe das so auf rechts hinten gemacht hat. Ist das eine denkbare Variante, einfach mal um Sicherheit zu haben und wieder mal zu 0 zu spielen?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, vor dem Spiel jetzt musst du versuchen, die Sicherheit wieder reinzubekommen und vor allen Dingen auch mit Aussicht auf das Pauli-Spiel. Du hast jetzt 2 extrem schwere Spiele, nicht nur von den Gegnern, sondern auch mental. Das Derby, da brennt die ganze Stadt schon seit 2 Wochen drauf. In Fürth hast du gerade gesagt, das ist nicht einfach. Ich glaube, bei aller Liebe, da musst du den Leuten eher das taktisch einfach machen, dass der Kopf frei ist für die eigene Performance.
Ja.
Und gerade nach so einem 0-5 wird jetzt nicht jeder den Hackenpass suchen, sondern zusehen, dass er seine eigene Performance wieder auf die Platte bekommt. Und es steht zu viel auf dem Spiel. Ich meine, wir wollen aufsteigen. Wir wollen nicht irgendwie dann in UEFA 5., 6., 7. werden, sondern wir wollen
Zweitliga UEFA Cup,
sondern wir wollen und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht den Anschluss verlieren. Wir haben leider noch ein paar Langzeitverletzte, die uns bitter fehlen. So ein Jung fehlt einfach an allen Ecken und Kanten. So ein Papadopoulos auch. Das sind genau die Gegentore, die wir jetzt kassieren, die wir wahrscheinlich mit denen nicht kassiert hätten.
Jungen vergisst man immer, ne? Stimmt, jetzt wo du es sagst, das ist natürlich wirklich genau der Spieler, der einfach so wichtig wäre. Wenn quasi Van Drongelin der Rustikale wäre, und jetzt ist er derjenige, der die Pässe spielen muss. Genau. Das ist eben das Problem.
Und ich glaube auch, wenn man mal so die Statistiken anguckt, dass man irgendwie nur immer drückend überlegen ist, aber der Gegner trotzdem immer viele Chancen hatte oder man nur jetzt 12 Schüsse pro Spiel immer abgibt, obwohl man so drückend überlegen ist, dann weiß man auch, dass es nicht viel weniger sein wird, wenn man jetzt mal einen Gang rausnimmt, hinten erstmal den Fokus auf die Defensive legt und ja.
Wie würde denn deine Reihe aussehen?
Hinten? Oder vorne?
Ja, also
ich finde vorne im Moment interessanter, weil ich mich Faszination Lasogga, die einen hassen ihn und sehen ihn blind, die anderen sagen, er muss spielen, weil er die Tore macht.
Riesenapplaus aber auch wieder, als er sich eingelaufen hat.
Das war so geil, ne?
Als er, ja, aber dann auch, als er reinkam. Er hat uns auch nochmal zugezwinkert, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Klar. Also, er spaltet die Massen, eigentlich geboren für das Spiel HSV gegen St. Pauli, ne?
Da wird er hundertprozentig spielen und das ist nämlich ein Argument dafür, dass er eventuell gegen Fürth nochmal von der Bank kommen könnte, weil ich bin mir sicher, er wird Lasogga gegen Pauli von Anfang an spielen lassen.
Ja.
Oh, wer auch Kandidat ist, Fiete Arp, ne? Hamburger, HSV, weiß, was Derbys bedeuten.
Ja, man sieht, ich meine, schwierig zu vergleichen, aber man sieht, dass manchmal solche besonderen Spiele auch wirklich besondere Leistungen hervorrufen, dass Renato Sanchez gegen Benfica dann so geil spielt und seit 3 Jahren mal wieder ein gutes Spiel abliefert. Das scheint ja irgendwie was mit der Situation zu tun zu haben. Wenn du Arp die Möglichkeit gibst, ihn so lange brennen lässt und dann sagst, pass auf, heute gegen Pauli spielst du von Anfang an, zeig mir was.
Der brennt,
der liefert ab.
Der hat so viele Homies auch in Hamburg und so, ist so HSV und freut sich über jede Kleinigkeit. Der ums Verrecken will er nicht verlieren.
Seid ihr schon mit dem, weil ich meine, vorher kriegen wir ja wahrscheinlich gar keinen Podcast mehr, seid ihr schon mit dem Kopf bei Pauli? Also die ganze, habt ihr Angst, dass da irgendwie Randale? Ich muss nur mal ganz kurz erwähnen, also die HSV-Fans haben in einer Halle sich getroffen, dann haben die Pauli-Fans und eine Choreo gebaut, dann haben die Pauli-Fans das herausgefunden über Facebook, haben diese Halle gestürmt, da waren dann aber nur noch 5. Die haben sie dann derartig zerdroschen und die ganze Choreo zerstört. Daraufhin sind die HSV-Fans auf den Kiez gelaufen und haben da 50 Paulianer verprügelt. Also man merkt ja, es brennt an allen Ecken und Enden schon vor diesem Spiel.
Sie haben sie nicht verprügelt, sondern sind so durchgelaufen und haben irgendwie dann irgendwelche Schlachtgesänge gerufen oder so. Ja, was sollen wir dazu sagen? Ist ja einfach nur unnötig.
Ja,
also ich bin mir sicher, dass die Polizei...
Habt ihr Angst vor dem Spiel, wenn ihr da reingeht? Die Polizei wird ja sehr präsent sein.
Null.
Nee, Schiss, also unsicher fühle ich mich jetzt nicht. Ich finde es schade, es wird schon sehr, sehr aufgeladen sein und auf links und rechts vom Stadion, glaube ich, mal was passieren, im Stadion jetzt nicht.
Also
würde ich auch super schade finden.
Was peinlich ist, finde ich zum Beispiel wirklich jetzt so nach dem 04 oder 05 war ja immer noch so Stimmung von den Rängen, aber es wurde die ganze Zeit nur Scheiß St. Pauli gerufen. Ich meine, da kann man auch mal lachen, so, aber eigentlich ist es ja erbärmlich.
Ja.
Wenn das Einzige ist, was dich sozusagen auf Touren bringt, der Hass auf den anderen Verein. Weiß ich nicht.
Manche reden schon vom Platzsturm, ne? Dass das Spiel wahrscheinlich einen Platzsturm haben wird und so. Glaubt ihr nicht,
glaub
ne?
Glaube ich nicht.
Ja, dann sollen sie einfach genug Polizisten bereitstellen, dass das gewährleistet ist, dass man da vernünftig spielen kann. Und ja, aber erstmal, wie du schon gesagt hast, erstmal die Punkte in Fürth holen. Weil wenn du jetzt in Fürth verlierst, unentschieden würde noch klar gehen, aber in Fürth verlieren, dann ist es richtig beschissen. Und dann kommen wir nämlich jetzt, und das ist hier das Abschlussthema, dann kommen wir jetzt nochmal auf diese Situation, die in der Bild schon beschworen wurde. Das sind jetzt 2 Endspiele für Titz, haben sie gesagt. Und sollte er beide verlieren, wird's eng. Finde ich unmöglich, sozusagen 2 Endspiele auszurufen. Aber ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Also die Mopo zum Beispiel hat reagiert, einen Leitartikel geschrieben, wo drin steht, die Bild hat schon wieder eine Kampagne gestartet gegen den Trainer, versucht das schon seit längerer Zeit zu forcieren und ist das ein bisschen auf Hoffmanns Seite, der sich ja auch noch nie so richtig begeistert über Titz geäußert hat, sondern hat immer so, ja, wir stehen hinterm Trainer, aber hat nie gesagt, der macht eine geile Arbeit.
Ich finde es auch ein absoluter Skandal und so, ohne dass ich jetzt groß drüber nachgedacht habe, bin ich auf der Mopo-Seite. Wie kannst du jetzt nach einer Niederlage schreiben, du bist Tabellenführer, natürlich gewinnst du nicht jedes Spiel souverän, aber dann zu schreiben, okay, noch zwei Spiele, Titz und dann ist goodbye. Was ist das denn für eine, was ist das denn? Also, das ist doch ein absoluter Schlag ins Gesicht. Also das hat auch mit seriösem Journalismus nichts mehr zu tun. Vielleicht ist das irgendwie ein Homie von Hoffmann oder der kriegt irgendwie die nächsten News, der Bild-Kollege, wenn irgendwie Hoffmann, wenn er jetzt mal schreibt, irgendwie gegen Anti-Titz irgendwas pöbelt oder sowas. Aber das ist lächerlich und da macht Bild sich auch völlig lächerlich. Also entweder wissen die eine richtig krasse Bombe, die keiner weiß und wo Hoffmann dann irgendwie einen völligen Alleingang macht und Titz absäbelt und er nur ansatzweise auf dem Tief wartet, aber
schreiben halt die Rotation sorgt schon wieder für Unruhe in der Mannschaft und wenn du es schreibst, dann stimmt's auch, weil dann lesen es alle Spieler und dann, selbst wenn da keine Unruhe ist, denken die so, ah, okay, wusste ich gar nicht, dann entscheidet da Unruhe. Also, weiß ich nicht, dann rufst du die Geister herbei.
Ja, total. Also ich meine, hätte jetzt Kovac ein Spiel verloren, hat auch rotiert, dann hätte man genau das Gleiche schreiben können.
Genau, oder die nächsten fünf Spiele sind auch für Kovac Endspiele. Wenn er alle fünf verliert, ist er raus.
Das nervt. Und da muss dann halt mal, weißt du, wenn jemand sowas über Bayern schreiben würde, dann würde es Hoeneß hingehen, würde sagen, ey, pass mal auf, bist du bescheuert, das über Kovac zu schreiben? Kovac ist der Geilste, er macht mega geile Arbeit. Und das wünsche ich mir von so einem Hoffmann, weißt du? Ja. Dass er da mal sagt so, ey, was schreibt ihr eigentlich für eine Scheiße? Titz ist hier ein absoluter Glücksfall in Hamburg. Der hat uns fast den Arsch gerettet letzte Saison. Und jetzt sind wir mit dem auf dem ersten Tabellenplatz. Was wollt ihr eigentlich? Wir arbeiten hier ganz in Ruhe. Der hat eine Jobgarantie. Bis zum Ende der Saison, selbst wenn wir nicht aufsteigen, ist ganz egal. Er ist der Allerbeste.
Kai, du bist verdächtig ruhig.
Ja, ich finde, wir sollten Hoffmann mal hier tatsächlich zu Wort kommen lassen in der nächsten Runde und dass er mal vielleicht uns ein paar Fragen beantwortet. Er muss ja nicht sagen, Titz ja, nein, sondern er kann ja einfach mal erzählen, wie die Situation mit der Presse und so weiter ist. Würde mich sehr interessieren. Ich glaube, wir sollten da mal vielleicht den HSV fragen, ob Hoffmann sich mal zur Verfügung stellt.
Hält sich eh sehr bedeckt, ne? Dafür, dass er jetzt eine leitende Position beim HSV hat, könnte da auch mal ein bisschen mehr... Ich finde tatsächlich auch ein bisschen mehr Rückendeckung für einen Trainer kommen.
Ja, also was Positives, ne? Man muss jetzt nicht wirklich irgendwelche Störfeuer machen und seine Alleingänge irgendwie anzetteln öffentlich, aber es ist Fluch und Segen. Ich finde es gut, dass er eine starke Hand oben ist, aber es nervt, wenn er jetzt Peters und Titz absägt, dann hab ich einen Hals. Dann könnte das echt so gefühlt das Anfang vom Ende sein, jetzt als Peters gegangen ist, aber wir wollen es noch nicht darauf beschwören.
Hoffentlich war dann dieses 0-5 der klassische Schuss von Bug zur rechten Zeit. Will man zwar nicht hören, aber vielleicht ist es ja so, denn wenn du in Fürth gewinnst, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Man muss sich mal wirklich reinziehen, dass wir mit zwei Heimniederlagen gegen Kiel und Regensburg und einem Torverhältnis von 0-8 immer noch Tabellenzweiter sind in dieser Kackliga.
Das ist schon wieder geil, ja.
Ja, aber wenn du da einfach mal deinen Job machst, dann wärst du jetzt schon enteilt.
Vielleicht unterschätzt man die zweite Liga auch ein bisschen. Ich meine, Köln hat auch schon auf die Fresse bekommen.
Die zweite Liga gegen Paderborn. Hat nichts mit erster Liga zu tun. Also das ist, ich dachte, dass der Unterschied geringer ist.
Ja, dachte ich auch. Bin ich auch ehrlich gesagt deiner Meinung. Also
das ist willenlos. Ja. Dass man Heimspiele 5-0 verliert, das geht nur in der zweiten Liga. Und dass du in Sandhausen Siege geschenkt kriegst.
Genau,
solche Sachen, das ist einfach irgendwie ein anderes Spiel. Ja. Und da muss man sich vielleicht auch nochmal drauf einstellen und sich anpassen. Und auch Köln 3-5, was sind das für Ergebnisse?
Ja.
Na gut. Nützt nichts. Übermorgen wissen wir ein bisschen mehr und vor allem am kommenden Montag oder Dienstag, wann auch immer wir den nächsten Podcast machen, dann wird es auf jeden Fall echt spannend. Vielleicht ja mit Bernd Hoffmann. Wir werden uns dann mal drum bemühen, dass der hier zu Wort kommt und da werden wir einiges aufzuarbeiten haben. Bis dahin.
Wenn Hoffmann nicht kommt, nehmen wir Beiersdorfer. Finde ich auch interessant.
Den finde ich als Gesprächspartner auch da immer zum was. Du machst ein Gesicht. Zum Einschlafen finde ich den.
Ja, ich finde Dietmar Beiersdorfer mal gucken.
Also in der Öffentlichkeit ist da noch nie irgendwas bei rumgekommen, fand ich. Aber scheint ja ein guter Mann hinter den Kulissen zu sein. Naja gut, aber Beiersdorfer oder Hoffmann in der nächsten Folge. Das ist jetzt unsere große Ankündigung. Bis dahin.